Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. An einem wunderschönen sonnigen Herbsttag ist Imke Sommer bei mir zu Gast. Schönen guten Tag, Frau Sommer.
Guten Tag.
Frau Sommer war lange Jahre Landesdatenbeauftragte und ist jetzt Präsidentin des Rechnungshofes. Ist richtig, ne?
Das ist richtig.
Wunderbar. Wissen Sie, was mir, ich habe so ein bisschen geguckt, was finde ich eigentlich so über Imke Sommer, um mich auf das Gespräch vorzubereiten. Und wissen Sie, was mir als erstes aufgefallen ist? Dass mir so wenig aufgefallen ist. Man findet über Sie nichts, gar nichts Privates im Internet. Ist das Absicht?
Ja, das ist Absicht. Und auch, Sie haben ja jetzt eben gerade, das ist sehr schön, dass wir das im Vorgespräch eben gerade schon klargestellt haben, Sie haben ja nicht nachgehört, was ich damals, als ich schon mal in der Corona-Zeit hier war, als Datenschutzbeauftragte, wie das Gespräch gelaufen ist, haben Sie sich nicht nochmal angehört. Das ist sehr gut, weil Sie deswegen sozusagen nicht daran gehindert waren, genau dieselbe Eingangsfrage
zu stellen. Ja, aber man guckt, finde ich jetzt über jemanden, finde ich etwas über einen Bürgerschaftsorganisator, ich habe schon mit einem Bürgerschaftsabgeordneten gesprochen, der versucht hat, gut zu verstecken, dass er Freeclimbing macht und es ist ihm fast gut gelungen, aber nicht zu 100%. Und dann freut man sich, wenn man solche Sachen entdeckt. Ich habe bei Ihnen tatsächlich eine Notierung gefunden von einem Juristenfachtag 2014. Da habe ich zumindest gefunden, dass Sie in Schleswig-Holstein für die SPD-Landtagsfraktion tätig waren und dass Sie dann nach Bremen gegangen sind, als Referentin in der Finanzbehörde.
Mhm, genau, das war.
Kommen Sie aus Schleswig-Holstein?
Nein, ich komme nicht aus Schleswig-Holstein, aber ich habe ganz viel Familie in Schleswig-Holstein. Insofern war das mein Berufsanfang in Schleswig-Holstein so ein bisschen auch so eine Rückkehr. Als Kind war ich schon ganz viel mal bei der Kieler Woche und so, nicht? Also ich bin sehr, also Schleswig-Holstein ist mir immer sehr, sehr nah deswegen.
Ostsee oder Nordsee? Ist das eine Glaubensfrage?
Das ist total interessant, dass Sie das fragen. Ich freue mich über die Frage, weil ich jetzt nämlich erzählen kann, dass ich damals mich so daran erfreut habe, im Parlamentsfernsehen sehen, dass, oder Radio, ne, das läuft ja die ganze Zeit mit, diese unterschiedlichen Dialekte, Nordsee, Ostsee, in so einem winzigen Land wie Schleswig-Holstein, wenn man das sozusagen von so einer Länder, also als Flächen, ist ein Flächenland, aber ist eigentlich vergleichsweise winzig, da diese Nuancen rauszuhören. Diejenigen, die so aus Flensburg kommen, die hören sich schon total schwedisch an, dänisch natürlich an.
Ja.
Dänisch hören sich die an. Und die Lübschen, ne, also aus Lübeck, das ist ganz anders. Und da habe ich dann auch irgendwie inzwischen, weil ich ja jetzt auch viel in so Bund-Länder Gremien unterwegs bin, habe ich dann auch schon so rausgehört, so ist auch sehr nah so an Wismar, Rostock und so, nicht?
Also Sie können das richtig, der so Referent bisschen, XYZ, der kommt aus Lübeck.
Damals konnte ich das und so ein bisschen, also das, weil mich das auch so interessiert, habe ich das vielleicht ein bisschen weiter gepflegt und ich habe auch an mir selber gemerkt, dass dies ein bisschen bremische, was ich auch habe, obwohl ich ja jetzt gar nicht unbedingt so die Bremerin bin, dass ich das auch pflege und kultiviere, gerade wenn ich mich, wie jetzt kürzlich, in München befinde ne? und dann da in so einem Bund-Länder-Gremium bin, da, was es natürlich auch gibt da von den Rechnungshöfen. Und dann merke ich, ich rede schon ein bisschen breiter, als ich das vielleicht hier mache. Und wer jetzt wohl drüber reden, versuche ich es natürlich.
Da lassen Sie dann die Norddeutsche so richtig raushängen.
Ja, genau. Und eben auch nicht irgendeine, sondern eher so die bremische mit dem, ich finde es ja schön dass es eigentlich eine Silbe ist, Bremen, ne?
Ja,
also,
Bremen.
Nee, genau.
Ja. Das ist wahr. Haben Sie eine Lieblingsecke in Schleswig-Holstein?
Ah, das ist total schwer. Wir waren jetzt wirklich zweimal in Flensburg und haben da tatsächlich Fahrradurlaub gemacht, weil das einfach diese Flensburger Förde so schön ist. Die liebe ich schon sehr. Die hat ja auch diese dänische Seite dann schon. Und
genau, da ist einfach so Grünen schön. Auch, über die Grenze im Grünen und dann.
Ja, da ist ja inzwischen diese Wildschweingrenze, ne?
Ja.
Genau. In Anführungsstrichen. Ist auch lustige Kunst, die dann so über diese Brücke da uns gleitet. Genau. Die wir darüber gehen.
Mhm. Und dann eher noch so ein bisschen nach Norden hin
orientiert. Ja, ich bin schon. Ich habe nämlich jetzt überlegt, weil ich gedacht habe, ja klar, ich war jetzt 15 Jahre lang Landesbeauftragte für Datenschutz. Da habe ich natürlich extrem dicht gehalten und habe mir für heute was überlegt, was ich offenbaren werde. Nämlich, dass ich Skandinavien ganz toll finde.
Ja. Ja?
Und das ist so, insofern ist natürlich Flensburg das Tor nach, also ist ja Südschleswig, ne, begreifen ja, Sie sich ja auch das Tor nach Skandinavien und genau, das ist mir schon ganz wichtig und nah.
Ist Ihnen das in die Wiege gelegt? Ist Ihre Familie dann auch immer nach Norden gefahren?
Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es ist einfach, ich glaube, es liegt schon ein bisschen daran, dass ich auch diese Landschaft so schön finde. Ne? Ich finde auch zum Beispiel, das war dann ja in Kiel so, im Sommer eigentlich abends dann so die Entscheidung zu haben, will ich im See schwimmen. Das ist natürlich ein ganz anderes Schwimmgefühl. Ja. Oder im Meer baden. Das ist schon toll. Das ist einfach eine unglaublich schöne Landschaft. Das ist natürlich dann jetzt, weil ich da ja dann in Kiel war, ist es eben.
Ja, in Kiel. Jetzt auch eine Badeanstalt, glaube ich, direkt vom Steg im Hafen.
Immer, das gab es schon immer.
Es gab schon immer?
Das ist, genau. Das kann ich eben aus eigener, als Kind auch schon bestätigen.
Auch
das
schon
ist geschwommen. Das Gewehr. Ich noch nicht, wenn dann mit Schwimmflügeln wahrscheinlich.
Okay. Genau. Okay. Dann sind Sie zur SPD-Landtagsfraktion nach Schleswig-Holstein gegangen, haben dort eine Arbeit aufgenommen. Warum SPD?
Die haben, also ich kannte jemanden, der das vorher gemacht hatte und ja, der hat mich gefragt und habe ich ja gesagt. Ich weiß, wir wollen jetzt über Parteien sprechen.
Nee, ich wollte nur wissen, ob Sie Mitarbeiterin waren in der SPD-Landtagsfraktion, das weiß ich, aber ob Sie auch gleich Mitglied der SPD geworden sind.
Ja, jetzt komme ich wieder mit meinem ganz alten Amt, was ja aus meiner Sicht schon, ich habe das Gefühl, letztes Jahr um diese Zeit habe ich das noch gemacht. Das geht, nee, und das ist ein besonderes personenbezogenes Datum, die politische und Weltanschauung.
Ja.
Und der Punkt ist einfach, dass... Danach darf man natürlich immer fragen.
Hätte ich jetzt auch vehement vertrieben.
Genau, und JournalistInnen dürfen sowieso mehr als andere, das ist völlig klar. Aber das muss gar keiner wissen. Und Informationen darüber, selbst wenn es so gewesen wäre, um das jetzt einfach mal so zu sagen, dass ich damals in der SPD gewesen wäre, was nicht wichtig gewesen wäre, ne, kennen wir auch hier und überall, ne, dass das für die MitarbeiterInnen nicht unbedingt immer die Voraussetzung ist. Es ist ein Tendenzbetrieb, ne? Kennt man ja auch aus dem arbeitsrechtlichen Begriff. Die können schon sagen so, boah, das ist aber jetzt die falsche politische Position, die du hier vertrittst, die wollen wir ja nicht mehr haben. Das geht schon, ne? Aber es ist keine Grundvoraussetzung. Und selbst wenn, dann wäre ja sozusagen diese, das wäre dann eben eine Information über diese Situation und nicht später.
Ja,
ne? Genau.
Das kann ich auch nachvollziehen, also dass man sagt, ich bin zwar Mitglied einer Partei, aber ich möchte das eigentlich nicht an die große Glocke hängen. Unabhängig jetzt von der beruflichen Tätigkeit oder so, weil das ist ja was Intimes. So.
Was sehr persönlich ist, genau, intim.
Ja, ja, in dem, also im Wortsinne, im Wortsinne von, das gehört eigentlich zu mir.
Genau.
So, und auf der anderen Seite kann man aber ja auch sich auf den Standpunkt stellen, gerade wenn ich Mitglied einer Partei bin, beteilige ich mich an der Konstruktion der Gesellschaft. Ich wirke mit. Selbst wenn ich nur abstimme oder selbst wenn ich nur meinen Mitgliedsbeitrag enthülle. Und da kann man sagen, das ist zwar dein Recht, das nicht zu sagen, aber ich finde, für mein politisches Verständnis fände ich es richtiger, wenn du es sagst. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen. Ich kann aber auch, also erstmal als erste Reaktion darauf, ist es wichtig, dass die Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken. Und ich sehe aber jetzt mein Amt natürlich in der Tat, und das war aber auch schon zuvor so bei meinem vorangegangenen Amt, als eben eine überparteiliche Tätigkeit. Da geht es mir darum, also es geht ja, ich schütze ja sozusagen gemeinsam mit meinem Kollegium und den anderen Beschäftigten des Rechnungshofs den Willen des Haushaltsgesetzgebers. Und der ist ja auch... Deswegen ist es ja auch eine gute Tradition hier in Bremen, dass der Opposition, also ein Oppositionspolitiker auf den Haushalts- und Finanzausschuss sozusagen dem vorsteht.
Ja. Das ist in diesem Fall Herr Eckhoff.
Das ist Herr Eckhoff, ganz genau, der meine große Hochachtung hat.
Ja.
Und der Haushaltsgesetzgeber ist noch ein bisschen was anderes als die Regierungskoalition. Das ist schon die Grundidee, dass das wirklich das höchste Recht des Parlaments ist. Darüber zu entscheiden, wie die Verwaltung, und die sehe ich so gesehen als unsere Gegnerin, und zwar unsere gemeinsame Gegnerin, Parlament und Rechnungshof und Landesbeauftragte für Datenschutz und andere Kontrollgremien, dass die sich an die Regeln halten, und zwar in diesem Fall an die Regeln, die der Haushaltsgesetzgeber gegeben hat. Und das ist nicht nur dieser Haushaltsplan, für jedes einzelne Land, für jedes einzelne Jahr, da sind wir jetzt bei dieser Jährlichkeit, sondern das sind eben auch diese Grundideen, die sich zum Beispiel da entfalten im Haushalts- und Finanzausschuss. Das habe ich mir jetzt schon einfach auch deshalb, weil ich mich einarbeiten will, zur Regel gemacht, dass ich da, wenn es irgend geht, mich hinsetze und höre, eigentlich zuhöre im Haushalts- und Finanzausschuss, was ist der Willen des Haushaltsgesetzgebers, weil das diejenigen sind, und zwar sowohl Regierungsfraktionen als auch die Oppositionsfraktionen, diejenigen, die hier mitbestimmen, und häufig wird ja einstimmig entschieden, das macht sich gar keiner klar, ne? Also die eben mitbestimmen, was ist, was soll hier mit dem Geld gemacht werden, und gerade diese einstimmigen Entscheidungen, das ist für mich natürlich auch irgendwie und für den ganzen Rechnungshof natürlich ein ganz wichtiger Punkt, in welchen Bereichen ist sich das Parlament einig. Ne?
Da gibt es ja noch keinen Zweifel, was ist der Wille des Parlaments in dem Moment.
Absolut, absolut, genau.
Ist das nicht langweilig? Die meisten Leute sagen ja, um Gottes Willen, Haushalt, boah. Ja. Und wir sehen ja auch an den Artikeln, wie sie gelesen werden, dass Haushaltsthematiken, so gewichtig sie ja sein mögen, ganz schwer vermittelbar sind und ganz schwer zu transportieren zu den Leuten. Und dann sitzen sie da, ich glaube, der Hafer ist immer freitags, ne? Und dann sitzen sie da Stunden über Stunden und denken sich, oh Gott, es nimmt kein Ende.
Ja, also für mich ist es natürlich noch besonders spannend, also keine Ahnung, wie das in 5 Jahren ist, ob ich das dann immer noch so spannend finden werde. Ich bin mir aber auch gar nicht so unsicher, dass es noch ähnlich sein könnte, aber das ist also weil ich jetzt die Leute auch kennenlernen möchte und eben auch einfach so, wer wie tickt und wie auch welches Ressort funktioniert über das Wissen, was ich eben in dieser langen Zeit, die ich in der FAW bin, schon angesammelt habe. Das ist super spannend, aber genau auch diese Diskussionen zu hören, weil die natürlich anhand des Geldes geführt werden. Das ist völlig klar. Es geht immer um die öffentlichen Mittel, wie werden die verausgabt, und das ist sozusagen der Maschinenraum, sagt man ja neuerdings immer, über alles Mögliche der Politik. Nein, nicht der Politik, sondern es ist der Maschinenraum des Staates. Und deswegen ist das spannend. Und deswegen ist das wichtig, hier zu zählen und zu messen und zu wiegen und zu gucken.
Die Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen. Frau Sommer hat einen Abakus auf den Tisch gelegt.
Genau, wunderschön. Genau.
Einen alten aus Holz, oder ist das Kunststoff?
Der ist aus Holz. Den habe ich auch gekriegt von einer ehemaligen Dienststelle. Genau. Ja. Und das, also ich benutze den, was ich inzwischen kann. Also das ist aber
auch wirklich ganz wenig. Pro-Kopf-Verschuldung daran darstellen?
Könnte ich darstellen. Ich will nur einfach sagen, wie ich ihn benutze. Ich benutze ihn nicht zum Rechnen. Das ist mir zu fehleranfällig, dass ich da irgendwelche Fehler mache. Das kann ich auch noch nicht gut genug. Ich kann allenfalls jetzt Zahlen legen. Ich benutze ihn, und man muss mal gucken, mal bei 3, 6, 9, 12, 15, 17. Also hier sind 17 unterschiedliche Stellen. Ja. Ne? Also ein 17-stelliger Betrag ist hier darstellbar. Und für mich ist einfach wichtig, ein Gefühl zu bekommen, wenn ich Zahlen lese, wo die sich abspielen. Ja. Ne? Und wir sind eben in Bremen bei den, wir sind bei einem, würde man sagen, mittleren, neunstelligen Bereich, ne, einen mittleren Milliardenbetrag, das ist sozusagen das, was wir insgesamt haben. Ja. Da. Wenn ich dann aber immer, also und es ist völlig klar, über eine Quantifizierung kommt man auch weiter hoch, kommt man auch ein paar Stellen hoch. Manchmal merkt man aber, dass Diskussionen, die sich abspielen, die auch politisch und wie auch immer sehr, sehr wichtig sind, dass die letztlich wenig Auswirkungen haben auf das Ganze, weil einfach die Logik so ist, ich muss ganz viel hin und her schieben, bevor ich dann jeweils wieder eine Stelle weiterkomme.
Und das ist für mich so, dass sich die Emotionen eher an kleinen Beträgen entzünden, ne?
Genau. Und das kenne ich auch so ein bisschen da mit meinem ehemaligen Haushalt, der war ja nun irgendwie zwischen 1 und 2 Millionen, das ist ja eigentlich irgendwie relativ klein. Trotzdem haben da viele Leute immer dann zu der Frage, wie so Rechner aussehen sollen und wie die Rechnerausstattung aussehen soll, eine Meinung. Und zwar sollen sie die auch nennen, aber für einen Rechnungshof ist natürlich total, das ist ja dann so die politische Debatte, und ich glaube, da ist es ja auch immer wichtig, dass das dann zum Teil so ganz grundsätzliche Sachen sind, die eben exemplarisch an so einer kleinen, an einem kleinen Betrag sich aufhängen. Für mich ist aber natürlich als Rechnungshof wichtig, dass wir auch ein bisschen sagen wir mal, weiter, in, was die Stellen anbelangt,
irgendwie ein bisschen mehr wird.
Ne? Also, dass wir wirklich dann so sehen, okay, das ist ein wichtiger Punkt und vor allem ist es vielleicht das Prüfungsthema, was wir dann auch aufgreifen würden, man bewegt sich hier nur bei den kleinen Stellen, aber über die Skalierung kommen wir dann zu relevanten Summen.
Ne? Einmal im Jahr legen Sie ja den Bericht vor dem dann alle Behörden Angst haben.
Ja, die haben ja schon vorher Angst.
Die haben schon vorher Angst, da wollte ich auch gleich zu fragen. Mhm. Aber weil Sie gerade mit den Zahlen am Gange sind. Mhm. Der letzte Bericht ist, glaube ich, im März vorgelegt worden. Seit Januar, Ende Januar sind Sie Präsidentin des Landesregierungs.
Nee, Mitte Februar.
Mhm. Mitte Februar.
Also gewählt.
Ja, gewählt Ende Januar. Und dann, das heißt, an der Entstehung des Berichtes 2024 waren Sie noch nicht so richtig
beteiligt. Ich war auch an der Prüfungsplanung für dieses Jahr nicht beteiligt. Ja. Ne? Also das heißt, auch der nächste Bericht wird eben... bestimmt worden sein, also was sozusagen die Auswahl der Themen anbelangt. Aber gleichwohl ist es eben ja auch so, dass die Themen im Grunde wahrscheinlich relativ unabhängig davon sind, wer jetzt gerade die
Prüfung... Ich verstehe immer die Sachen einfacher, die so richtig handgreiflich sind und die auch Summen beinhalten, die ich verstehen kann. Ja. So, wenn da zum Beispiel jetzt in dem Bericht 2024 drin stand, dass Performa, das ist der Personaldienstleister der Stadt, dass die wenn die Mitarbeiter der Stadt Unfälle bauen, dass Performa diesen Schadensersatz gar nicht einfordert. Und da stand dann drin, 160.000 Euro gehen Bremen durch die Lappen, weil irgendjemand meint, kriegen wir nicht gebacken oder so. Ärgert Sie das, wenn so mit öffentlichem Geld umgegangen wird?
Natürlich ärgert uns das. Das ist ja auch genau, also das ist genau der Punkt. Ne? Ja. Das wäre im Grunde, also vielleicht muss man jetzt mal von dieser Emotion absehen, in dem Sinne, es ärgert uns nicht jetzt emotional, aber es interessiert uns sozusagen, weil es eben sein kann, vor allem, selbst 160.000 sind ja jetzt hier auf meinem Abakus nicht...
Also, Bei den Milliarden, mit denen wir jonglieren, spielt das keine Rolle.
Genau, aber es ist natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass das eine Symptomatik zeigt.
Ja.
Und wir haben gerade jetzt, also es ist ein gutes Beispiel da aus den letzten Jahresberichten, wir haben da eben viele mehrere Situationen festgestellt, wo eben Einnahmen... die hätten generiert werden können, und das ist ja genau so ein Beispiel, was Sie da genannt haben, die eben nicht realisiert wurden. Warum auch immer. Und genau dieses Warum auch immer, sich im Einzelfall anzugucken, lohnt sich auf jeden Fall, weil das nämlich manchmal unterschiedliche Gründe haben kann. Manche Sachen laufen dann in die Verjährung. Ne? Warum laufen die in die Verjährung? Was läuft da irgendwie schief? Andere... haben irgendwie wahrscheinlich dann irgendwie den Punkt, dass wenn man sich entscheiden muss als eine Stelle, wo setze ich mein Personal ein, da eine andere Priorisierung gelaufen ist, da kann man dann noch gucken, begründet uns das mal, nicht? Also uns sozusagen stellvertretend für den Haushaltsgesetzgeber, reicht dem das aus? Wenn man natürlich sagen muss, das, was sich auch der Haushaltsgesetzgeber wünscht, ne? Ist eben auch, selbst wenn sie es wollten, und da ist ja das Interessante, wollen sie es wirklich, aber selbst wenn sie es wollten, von den Ressorts auch immer gar nicht so einfach umzusetzen. Ne? Ja. Da gibt es vielleicht Dinge, ne, die wenn man genauer hinguckt, wie setze ich denn einen Wunsch um, nicht im Fokus drin waren, und wenn man dann vielleicht nochmal den Haushaltsgesetzgeber neu fragen würde, dazu führen würden, dass sie sagen, oh Mensch, würden wir dann, wenn wir uns entscheiden müssen zwischen X und Y, würden wir doch eher Y nehmen und so, nicht? Also das sind alles so Punkte, das klingt jetzt sehr abstrakt, weiß ich.
Ja, ja.
Genau. Aber das sind alles eben so kleine Stellschräubchen, die dazu führen, und das, glaube ich, ist eben das Wichtige jetzt an dieser Tätigkeit, strukturelle Erkenntnisse zu gewinnen und weiterzugeben darüber, wie es anders laufen
kann. Das heißt, Sie nehmen das Beispiel und müssen dann aber ja auch gleichzeitig zwei Überlegungen anstellen. Erstens, finde ich dieses Beispiel noch an anderen Stellen? Das ist das, was Sie mit der Symptomatik meinten. Und zweitens, gibt es Anstrengungen, das strukturell zu ändern? Das heißt, wenn das zweite Beispiel, was ich mir angeguckt habe, ist der Bau von Mobilbauklassen. Da hatten Sie gesagt, dass Sie überhaupt keinen Mechanismus gefunden oder der Landesrechnungshof vor Ihnen überhaupt keinen Mechanismus gefunden hat, ob diese vereinfachte Bauordnung für diese Mobilbauklassen überhaupt einen positiven Effekt gehabt hat.
Ja.
Ob die Dinger tatsächlich billiger geworden sind. Mhm. So, das heißt, sie müssten ja so einen riesen hohen Wiedervorlagestapel haben, um immer in der Behörde nachzufragen, habt ihr das jetzt geändert? Das
sind welche berüchtigten Nachprüfungen.
Ja.
Aber der Punkt ist natürlich, man schaut sich Sachen an und überlegt genau, wir dürfen ja selber, das ist ja ganz wichtig, unsere Rolle ist ja nicht, es selber anders zu machen. Manchmal haben wir Ideen und müssen dann überlegen, ne, stimmen ja auch, aber wir dürfen es ja nicht entscheiden. Das ist ja auch genau richtig, weil diejenigen, die es entscheiden, werden dann ja auch dafür zur Verantwortung. Genau, wir können sagen, hier, hallo, hier läuft das falsch, und wir können eben dann auch für die Prüfungsplanung sozusagen für die Folgejahre sagen, so, okay, jetzt haben wir in dem Ressort das festgestellt, jetzt hoffen wir mal, die Message ist angekommen. Es nimmt dann ja auch einen ziemlich längeren Verlauf, dass das veröffentlicht wird, und dann kommt der Rechnungsprüfungsausschuss und guckt sich das auch nochmal an. Gibt es ein Abgeordneter nimmt sich des Themas an, guckt dann nochmal nach, fragt nochmal die Ressorts und so weiter. Und dann wird das Thema sozusagen weiter bearbeitet. Das ist das eine, dass man denkt, so ist vielleicht die Message angekommen. Mhm. Aber dann ist natürlich eine Prüfungserfahrung sozusagen gebildet worden, aus der wir sagen können, Mensch, dann gucken wir vielleicht beim anderen Ressort auch mal hin, ne? Wo vielleicht auch Parallelen bestehen. Ich glaube, Sie sind ganz wichtig für uns, um das jetzt einfach mal so zu sagen.
Ich wollte auch mal so ein bisschen Eigenlob jetzt einstreuen mit der Ausgabe von heute. Wenn Sie jetzt heute zum Beispiel den Lokalteil des Weserkuriers aufschlagen, heute ist der 24., Donnerstag, der 24. Oktober, damit die Leserinnen und Leser dann auch nachschlagen können. Auf der Lokalseite 1 unten stand was über das Bildungsressort, dass dort Institutionen und Einrichtungen, Gruppen, Vereine gefördert werden mit öffentlichen Mitteln, und es bei einem Teil Zweifel gibt, ob überhaupt kontrolliert worden ist, wie diese Förderung verwendet worden ist. Da gehen bei Ihnen die Alarmglocken an.
Ja, richtig. Ich habe eben gerade nur einfach nochmal einen ganz wichtigen Begriff vergessen, nämlich der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Ne? Ja. Also das ist nämlich genau Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Mhm. Das muss eigentlich vor jeder Maßnahme gemacht werden. Und wir merken, das passiert relativ wenig. Das andere ist das Kontrollen. Mhm. Geld wird rausgegeben, und wie kontrolle ich, ob das genauso ausgegeben wird, wie ich das gesagt habe. Und habe ich vor allem, das passiert nämlich auch relativ häufig, als Ressort überhaupt Vorgaben gemacht, die konkret genug sind, dass ich sie nachher auch kontrollen kann? Mhm. Oder habe ich möglicherweise sogar den Eindruck erweckt, das reicht einfach irgendwie, dass man sich committet zum bestimmten Thema und sagt, ach, ich mache das ja als private Person, keine Ahnung, irgendwie, um das Klima zu schützen, und dann wupp, kriegt man das Geld, und dann ist das schon vorbei. So ist jetzt, soll jetzt nicht dieses eine Ressort sozusagen im Fokus haben, soll es einfach exemplifizieren, was ich meine. Mhm. Ne? Also es ist ganz wichtig, dieses Controlling zu machen. Und in meiner kurzen Zeit im entweder Rechnungsprüfungsausschuss oder im Haushalts- und Finanzausschuss habe ich von Seiten eines Ressorts gehört, der Rechnungshof, der fordert hier irgendwie immer, dass wir hier Zahlen zum Kontrollen und so weiter machen. Das ist doch irgendwie alles akademischer Kram. Das machen wir doch nicht so rein akademisch.
Wir sind für den Politik zuständig,
was interessiert uns das Geld? Wozu sollen wir jetzt da diese Zahlen da erheben? Und das ist einfach natürlich kein fairer Umgang mit den Geldern, die öffentlich an anderen Stellen möglicherweise sehr, sehr fehlen. Zu sagen, ja Mensch, dafür hatten wir jetzt nicht auch noch Zeit, das auch nochmal da hinzugucken, ob das Geld auch ordentlich verausgabt worden ist. Das ist dann eben so. Also da müssen wir schon sehr genau hingucken, und das ist eben nicht akademisch, sondern das ist sehr, sehr wichtig, dass eben im Vorfeld eigentlich der Verteilung von Geldern schon klar ist, was ist der genaue Zweck. Ist übrigens im Datenschutz genauso, dass es immer schwierig ist, diesen Zweck für die Datenverarbeitung zu formulieren, denkt man mal, ach Mensch, brauche ich irgendwie oder so, nicht? Also da dieses gezwungen zu werden, genau zu formulieren, wofür brauche ich das, damit ich auch gucken kann, im Nachhinein, haben die das denn überhaupt für diesen Zweck so verwendet? Und ganz häufig ist es so, dass dann das so ein bisschen, das ist jetzt auch, also was heißt ganz häufig, selbst in dieser kurzen Zeit, die ich da bin, kenne ich Fälle, in denen klar ist, das ist dann eher so betrachtet worden wie, oh, der Haushaltsgesetzgeber wollte uns Geld geben. Ja, das ist jetzt nicht exakt das, wofür wir das nun verwenden sollten, das wissen wir sogar auch, aber das ist doch sehr nah an dem Ziel. Mhm. Das geht eben nicht. Und das ist wirklich das Schützen dieser demokratischen Willensbildung, die sich da findet und die sich eben auch nicht nur in der Regierung findet, weil die Ausläufer der Regierung, nämlich in Form der Verwaltung, die kontrollieren wir ja, ne? Sondern das ist häufig ein einstimmig im Haushalts- und Finanzausschuss gefasster Beschluss, dass das in die Richtung gehen soll und nicht in irgendeine andere.
Jetzt kann man ja böswillig sagen, das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, ist aus einer langjährigen journalistischen Erfahrung in Bremen, schildert das normales Haushaltsgebaren der Ressorts.
Das muss sich ändern.
Das muss sich ändern, dass sie sagen, okay, Parlament, schön und gut, aber was wir umsetzen, bestimmen immer noch wir. Ja. Welchen Ausschnitt der Verdachtsfälle oder des Verdachtsvolumens, das Sie haben, können Sie denn überhaupt prüfen?
Das ist natürlich immer nur ein kleiner Teil. Das ist jetzt nicht viel anders als Landesbeauftragte für Datenschutz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich der...
Sie legen dann irgendwann fest, was Sie sich genau angucken für im Jahr 2026 zum Beispiel oder 2025.
Das machen wir und das folgt eben auch einem längerfristigen Plan und das machen wir auch zusammen im Kollegium. Wir haben jetzt noch gar nicht über das Kollegium gesprochen. Ich bin ja nicht die Einzige, die von der bremischen Bürgerschaft gewählt worden ist, sondern wir sind zu viert. Ja. Der Vize und noch zwei Kolleginnen. Wir vier bilden das Kollegium, so heißt es auch, des Rechnungshofes. Und sehr, sehr viele Entscheidungen treffen wir mehrheitlich, also häufig sind, also eigentlich sind wir, bisher haben wir uns irgendwie immer, waren wir mal einstimmig, aber egal.
Das heißt, Sie sind
also
sehr konsensual orientiert.
Absolut. Und das ist eher so ein bisschen wirklich, wie, das heißt ja auch Hof, wie so ein Gerichtshof, so eine richterliche Tätigkeit, wo es wirklich darum geht, in diesem Gremium alles so zusammenzuwerfen, was wir auch an Hintergrund und Kenntnissen haben. Ich komme ja aus der bremischen Verwaltung, insofern sage ich gerne gleich nochmal darüber, was meine Thesen dazu sind, wie Verwaltung sich aufstellt gegenüber dem Parlament.
Ja.
Und wir haben aber sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe, die ich natürlich jetzt von den anderen nicht hier erläutern werde. Aber... also das führt dazu, dass wir eben auch schon sehr unterschiedlich auf Dinge gucken. Wir sind auch unterschiedlich lang oder kurz da beim Rechnungshof und finden gemeinsame Lösungen auch aus vor dem Hintergrund natürlich die ganze Zeit der Prüfungen, die bereits erfolgt sind. Und das ist wirklich super spannend und konstruktiv. Das heißt, sich so ein Gremium zu gönnen, um das mal so zu sagen, und das ist ja auch durch die Landesverfassung auch schon vorgegeben, ist ein super wichtiger Punkt. Ne? Einfach, wir sind zu 42 Personen jetzt hier beim Rechnungshof, wir diese Chance, ne, das Wissen, was dort kreiert wird, zu nutzen, die hat eben die Freie Hansestadt Bremen. Und wir werden alles dafür tun, dass die Informationen an die richtigen Leute geraten. Natürlich auch mit Hilfe der Presse, völlig klar.
Weil es wird ja öffentlich gemacht.
Ja, es wird öffentlich gemacht, was wir machen. Aber wir müssen eben auch sehen, dass unterjährig natürlich, bevor so ein Jahresberichtsbeitrag entsteht, ja auch schon sehr, sehr viel Kommunikation da mit der Verwaltung laufen. Und da sitzen wir ganz nah dran und nicht alles davon ist eben auch sichtbar. Diese Vorfeldarbeiten, die dann dazu führen, dass ein Jahresberichtsbeitrag kommt, die sind natürlich, da können wir auch nicht drüber berichten, wozu auch. Ne? Das ist Work in Progress. Aber in der Zeit passiert eben auch total viel. Kenne ich auch aus meinem alten Bereich. Ich würde gerne was über die Haltung von Verwaltung sprechen. Und dafür wirklich nochmal, was heißt nochmal, plädieren dafür nicht immer, also diesen Begriff die Politik seltener zu verwenden. Weil wir ganz häufig so ein Mischmasch haben, ist mir sogar bei den Logo-Nachrichten aufgefallen. Als die angefangen haben, über die Politik zu reden, bin ich sehr, sehr wütend geworden, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, wenn das die Kinder noch nicht mal den Unterschied zwischen Parlament und Regierung erklärt bekommen, ne? Wenn gesagt wird, Frau Merkel damals noch ist eine Politikerin, dann fehlt da schon ein ganz wichtiges Wissen. Weil wir natürlich die Situation haben, wir haben natürlich von der Bürgerschaft gewählte Hausspitzen in den senatorischen Dienststellen. Aber darunter sind lauter Leute, zu denen habe ich auch mal gehört, die sitzen da viel länger. Und das kennt man ja auch so als Spruch, ist mir doch egal, wer unter mir Senator ist, Senatorin ist.
Kennt jeder.
Und dieser Habitus bildet sich da. Das ist auch so eine Art Chorgeist, den gibt es nicht nur bei der Polizei. Ich weiß, genau, werden einige schon wieder sauer, dass ich das so sage, aber den gibt es auch in der Verwaltung. Mhm. Und dieses so, ach, diese PolitikerInnen sagen, denken die ja auch, damit meinen sie dann die Bürgerschaftsabgeordneten, die haben ja keine Ahnung und denen, also das ist uns völlig egal, wenn die jetzt formulieren, wir wollen, ne, beispielsweise hier bei diesen Fraktionsmitteln, wir wollen, dass das Geld für dies oder das ausgegeben wird, dann ist uns das egal, das machen wir eben nicht. Und diesen Habitus habe ich schon auch als Mitglied der Verwaltung, als kleine Verwaltungsbeamtin, gleich ab 99 mitgekriegt. Und das hat mich schon immer geärgert, weil ich immer Verfassungsrechtlerin war und gesagt habe, Leute, wir sind diejenigen, die machen eins zu eins das, was da von der Hausspitze kommt. Natürlich, wenn wir Möglichkeiten haben, irgendwie da Spielraum zu nutzen, dann machen wir das aber immer nach dem mutmaßlichen Willen der Hausspitzen, die wiederum von dem Parlament gewählt werden. Und eben
weil das heißt ja nicht, dass man blinder Erfüllungsgehilfe sein soll, sondern manchmal gibt es ja tatsächlich auch den Wunsch an Verwaltung, kreative Ideen zu entwickeln oder ein eigenes Konzept aufzustellen.
Und das schreibt der Haushaltsgesetzgeber dann schon, wenn er das möchte. Aber wenn er konkrete Vorstellungen entwickelt, dann kann ich nicht sagen, die mit der Verwaltungswirklichkeit hängen die, also sie haben die ja nichts zu tun, das mache ich mal irgendwie anders. Und das ist, ich weiß, dass ich mich jetzt da nicht beliebt mache bei den HörerInnen mit solchen Thesen, aber das ist leider sehr weit verbreitet. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass da Gremien sozusagen aufpassen, dass das nicht passiert. Und der arme Kerl, der jetzt diese eine Äußerung da gemacht hat, die ich da mitbekommen habe, klar, er hat das auch schon gemerkt, dass ich das wirklich nicht witzig fand. Diese Äußerung zu sagen, das ist ja irgendwie hier alles Pillepalle und akademisch und sowas machen wir hier nicht. Aber diesen Habitus können wir nicht gebrauchen in so einer Demokratie, weil natürlich wir jetzt die Situation haben, dass ja dieses ganze Staatswesen unter Druck gerät und irgendwie in Frage gestellt wird mehr und mehr. Und man muss die Funktionsfähigkeit und Demokratiefähigkeit eben immer wieder beweisen und den Rechtsstaat verteidigen. Und das tun wir. Ne?
Ja, weil diese Haltung, die Sie jetzt eben beschrieben haben, führt ja auch zu Frustration. In Parlamenten, die Beiräte können da ein Lied von singen, weil egal, ob die Beiräte was beschließen, es setzt sowieso keiner um am Ende. Aber diese Grundbefürchtung gibt es natürlich in den Beiräten. Und jeder Beirat kann im Dutzend die Beispiele nennen, wo es einen einhelligen Beiratsbeschluss gegeben hat, wenn nicht einen einstimmigen Beiratsbeschluss, der dann aber, obwohl er in der Kompetenz des Beirates war, nicht umgesetzt worden ist. Das wissen die natürlich ganz häufig. Das geht ja bis hoch zur Bürgerschaft. So, dass auch die Bürgerschaft sagt.
Da würde ich jetzt trotz allem differenzieren zwischen Beiräten, Deputationen und Ausschüssen, weil natürlich also der Grad sozusagen der demokratischen Legitimation unterschiedlich ist und man tatsächlich dann natürlich genau gucken muss, wer hat welche Zuständigkeit. Ich weiß, dass auch der Staatsgerichtshof gerade diese Beirats, ich weiß gar nicht, ob da nochmal wieder irgendwas liegt, ne? Aber jedenfalls diese Frage, was genau sind denn diese bremischen Beiräte? Was soll das eigentlich also genau sein? Genau, also haben die denn, sind die wirklich,
aber wir haben ja zumindest schon mal definiert, in welchen Bereichen sie entscheiden dürfen.
Ja, genau, aber was genau sie dann da entscheiden, wenn man das in einem Flächenland, ich bin ja auch in Niedersachsen aufgewachsen, in einem Flächenland, wenn man das aus der Sicht eines Flächenlandes sieht, dann ist es ja ein kommunales Gremium. Die sind auch in den unterschiedlichen Flächenländern unterschiedlich aufgebaut. Ja. Und Kommunen funktionieren, also die sind eben auch in dem staatlichen Gefüge Selbstverwaltungs- Träger, aber können eben auch nicht alle Sachen machen. Ne? Und das ist schon so ein bisschen, Bremen ist ja so spannend, mhm. ne? weil ja Stadt und Land gemeinsam sind.
Dann gibt es noch diese merkwürdigen Deputationen.
Ja, und es gibt eben natürlich in der Verwaltung häufig Irritationen, mache ich jetzt, also einfach weil man das auch nicht unbedingt machen muss, jedes Mal drüber nachdenken, aber mache ich jetzt gerade eine kommunale Aufgabe oder eine Landesaufgabe mhm. und da gelten ganz andere Normen.
Kündigen Sie Ihre Prüfungen an?
Ja, müssen wir.
Ja. Das heißt, Sie warnen ihr Opfer.
Ja, aber das, das führt nicht dazu, dass wir nachher nichts finden, um das jetzt mal so zu sagen.
Okay.
Genau, also das ist schon aber auch eine, ich glaube, ein guter Punkt, um einfach auch von unserer Seite das Thema zu fokussieren.
Ja.
Weil wir natürlich auch sozusagen Prüfungen definieren müssen, die machbar sind. Ne? Ja. Also aus dem
Sie kündigen dem Ressort dann auch das Thema ein und sagen, wir wollen uns das und das
genau.
angehen.
Ja, genau, weil dann ja auch klar ist, dann brauchen wir eben auch die Mithilfe und also wir haben auch einen Anspruch auf die Mithilfe, aber die müssen dann ja auch schon uns genau die Dokumente und alles rausrücken, die wir dafür brauchen und vor allem auch die GesprächspartnerInnen zur Verfügung stellen und so weiter. Also das ist schon
kooperativ.
Also vielleicht nochmal auch eine Info zu dieser doch jetzt unterschiedlichen Tätigkeit. Ne?
Ja.
Die datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden haben ja nach der Datenschutzgrundverordnung auch wirklich Durchsetzungsrechte bekommen, ne? Anordnung und Geldbußen und was noch nicht alles. Das ist im Grunde nicht nötig, genauso wie bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit, bei den Urteilen, beim Rechnungshof. Weil tatsächlich, und das habe ich in dem Vorfeld der Berichterstattung meiner Wahl gelesen, die Auffassung nicht richtig ist, dass das ein zahnloser Tiger ist, der Rechnungshof. Weil tatsächlich dieser Respekt, und zwar der berechtigte Respekt davor, der sagt, ich gebe das Geld hier falsch aus.
Ja.
Im Grunde sogar strafbewehrt ist, ne? Also kann man nochmal dazu sagen, das ist, kann auch gefährlich sein. Aber der ist in der Verwaltung vorhanden. Ich war ganz kurz in der bremischen Verwaltung, als schon das erste Mal kam, was weiß ich hier, wenn du diesen Kuli mit nach Hause nimmst oder irgendwie sowas, dann landen wir im Jahresbericht und dann musst du dich rechtfertigen. Also das ist tatsächlich ein Gremium, was mitbedacht wird und auch zu Recht.
Mhm.
Also das ist interessant. So was hat eben nämlich der Datenschutz noch nicht, um das einfach mal so zu sagen. Deswegen brauchte der auch diese Rechte. Und vor allem hat er die ja vor allem auch gegenüber der Wirtschaft. Ne? Also das ist ja noch ein ganz anderer Bereich. Die tickt ja anders. Das macht die auch, genau. Ja. Die berichtet über die Tätigkeit. Also ist ja immer dieser Tätigkeitsbericht. Ja. Ne? Man sagt, was man so gemacht hat in der letzten Zeit. Ja, genau.
Aber der öffentliche Pranger, an den man da gestellt hat, hat nicht das gleiche Gewicht? Oder wo ist der Unterschied?
Ja, also mir ging es ja vor allem um die interne Wirkung. Und die interne Wirkung ist ja im Grunde ab der Prüfungsankündigung.
Ja.
Also da schon zu hören, jetzt kommt der Rechnungshof. Und ich weiß jetzt auch, sozusagen noch aus der anderen Seite, das macht viel Arbeit. Und da fühlt man sich aber auf die Finger geguckt, zu Recht, bei Sachen, wo man vielleicht manchmal eher so ein bisschen über den Daumen gepeilt hat. Und das ist genau richtig. Es ist ja vor allem auch wichtig, dass die, dass eben dieser Pranger, diese Prangerwirkung möglichst dann auch aus Sicht der geprüften Verwaltung unterbleibt.
Ja.
Indem man nämlich schon im Grunde in diesem Prüfungsverfahren, bevor das dann in den Jahresbericht kommt, sich einsichtig zeigt und am besten sogar noch irgendwelche Vorschläge macht, wie man das
in. Ach so, in den Jahresbericht kommen dann nur die uneinsichtigen Fälle.
Nee, das nicht. Aber es steht dann zum Beispiel im Jahresbericht, wir haben das und das gefunden. Daraufhin hat das Ressort so und so und vor allem versprochen, dies und das zu machen.
Ach so, da wird dann praktisch da ist schon Abhilfe geschaffen worden und das wird dann auch dokumentiert.
Das ist nämlich ein Tätigkeitsbericht sozusagen, ja. Also was ist sozusagen in diesem Jahr passiert.
Ja.
Und da kann man gut wegkommen. Ne? Und das ist dann natürlich für die Presse ein bisschen unspannender, ne? Wenn das dann natürlich dann
am liebsten würden wir ja wissen, am liebsten hätten wir ja, dass sie anrufen jedes Mal, wenn sie losfahren.
Weil dann, ja, dann wäre die Wirkung aber nicht so gut, ja, weil die Wirkung ja setzt auf das Interne. Ja. Das ist eben das, was man natürlich nicht außen sieht und was natürlich, also die Wirkung ist ja besser, wenn man das möglichst auch nicht nach außen dringen lässt und auch nicht zum Beispiel den anderen Ressorts schon erzählt. Mhm. So, dass man, dass wirklich diese Möglichkeit, halbwegs gesichtswahrend rauszukommen, mit unserem positiven Effekt, dass sich nämlich genau das ändert, was wir uns ja jetzt, was wir monieren, dass es abgestellt wird, die Wirkung wollen wir ja gerne erzielen.
Mhm. Verraten Sie schon ein Thema, was im nächsten Bericht drin steht?
Nein, natürlich nicht, sonst kommen Sie ja nachher nicht.
Nein, naja, wir kommen trotzdem, das ist versprochen. Auch wenn Sie jetzt schon die ein oder andere...
Nein, das mache ich nicht. Das dürfte ich ja jetzt, da müsste ich ja auch meine Kolleginnen, habe ich nicht gefragt, meine beiden Kolleginnen und meinen Kollegen, was ich heute für
Ich hatte Themen das erwartet, ich wollte darf. Aber wenigstens fragen. Ich hatte das erwartet, wollte aber wenigstens fragen.
Ja, das ist
sehr ehrenwert. Ich habe noch eine letzte Frage. Die geht so ein bisschen zurück auf Ihre Tätigkeit als Landesdatenschutzbeauftragte. Finden Sie, dass die Menschen zu viel von sich preisgeben?
Das Interessante ist ja jetzt, dass ich da also, um... nein. Oder nein und ja. Ich finde, dass Sie... es geht um das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Zu dem gehört, ich will hier was sagen. Ich habe mir das genau überlegt mit Skandinavien, das wollte ich hier sagen, das wollte ich auch immer loswerden. Das ist ein privates Detail, ich möchte gerne, dass
das
jetzt alle wissen.
Ich kann das auch nachvollziehen.
Genau.
Ich bin mit meinen Eltern, als ich kleiner Junge war, auch das hat hier noch nicht stattgefunden in diesem Podcast. Wir sind Jahr für Jahr nach Dänemark in Ferienhäuser. Genau. Ich habe es geliebt. Ja. Als die ganzen dänischen Bäckereien noch nicht geschlossen waren und muss man ja heute wirklich suchen.
Genau.
So. Ja. Und alles mit Lebensmittelfarbe vollgeknallt bis zum Abwinken. Irgendwie. Das war alles bunt. Großartig, großartig. Und quietschgelbe Soße auf dem Pölser drauf.
Ja,
großartig. Und ich habe es nach wie vor geliebt. Und es ist irre gemütlich, irre Hücke, in Dänemark im Ferienhaus zu sitzen und den Kamin anzubauen. Also Frau Sommer, da bin ich 100% bei Ihnen.
Ja, wunderbar, so. Dann sind wir uns so reinig.
Aber das haben Sie sich vorgenommen, dass Sie das sagen dürfen. Aber finden Sie, dass die Menschen zu sorglos sind? Denn ich glaube, nicht alle überlegen sich das so dezidiert, was sie öffentlich sagen und was nicht. Und preisgeben.
Ja. Aber also öffentlich ist jetzt ja so ein bisschen der Punkt, was ist denn öffentlich? Ist es öffentlich, weil Mark Zuckerberg entscheidet, ist es letztlich öffentlich oder ist es, weil ich das selber entscheide? Ne? Kann ich überhaupt diesen Willen, den ich habe, eigentlich möchte ich es doch nur den Leuten sagen, die ich genau kenne, kann ich den wirklich dokumentieren? Kann ich den umsetzen? Kann ich das wirklich so genau steuern? Also eigentlich ist dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein Steuerungsrecht, dass ich genau die Kommunikation in die Richtung steuere, wie ich das möchte.
Ja.
Und da ist es vielfach nicht die Schuld der Personen, die das tun. Das hat mich auch immer ein bisschen geärgert. So, was schützt du die denn? Die sind doch selbst schuld.
Ja.
Nein, die sind eben vielfach nicht selbst schuld, weil das, was sozusagen dann an Weitergabe auch ihrer ganzen Daten passiert, das kennen sie gar nicht und wird ihnen überhaupt nicht gesagt. Also der Punkt ist ja zum Beispiel, dass das auch immer alles reidentifizierbar ist.
Mhm.
Wenn klar ist, es geht um dieselbe Person und da wird ganz viel zusammengesammelt, dann sind wir irgendwann an einem Punkt, da gibt es nur noch eine Person auf der Welt, auf die gleichermaßen all diese Informationen zutreffen.
Ja.
Und dann kann man sagen, okay, das ist ja jetzt ja nicht ein Name und so weiter, ist alles irgendwie nicht offenbart, aber trotzdem ist klar, um wen geht es da. Und das ist beispielsweise so ein Punkt, wo man sagen muss, da wird dieses Grundrecht wirklich mit Füßen getreten. Und die Tatsache, dass es schon so desolat ist, ne? Dass wir eigentlich alle immer sagen, ach Mensch, ja gut.
Das heißt ja nicht, dass es uns vor lauter Machtlosigkeit egal geworden ist.
Genau, das darf es eben nicht. Und dafür hat Edward Snowden gekämpft. Und da hoffen wir mal. Und kämpfen auch weiterhin alle
Datenschutzbehörden. Und deshalb haben Sie auch keine Profile in den sozialen Medien.
Nein, habe ich auch nicht. Nein. Wozu auch? Das interessiert ehrlich gesagt auch sowieso nie mehr. Nicht jemanden. Das würde ich mal behaupten. Und selbst wenn, dann würde ich mich fragen, warum das jemanden interessiert. Das wäre dann vielleicht mir auch nicht recht, warum das dann
Menschen... Können Sie ja dann irgendwann in Ihren Memoiren schreiben oder so. Genau. Da kann man sich ganz in Ruhe überlegen, was man sagen möchte und das
nicht. Noch schöner wäre Literatur, dann kann man immer sagen, ja, das war ich nicht.
Frau Sommer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Bin gespannt, wie viele das jetzt hören wollen. Ja.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.